Das war richtig gut. Und das bleibt auch so. Mein Name ist Reinhard Leistner. Ich freue mich riesig, hier heute bei euch zu sein und zu euch zu sprechen. Ich habe mich riesig drauf. Ja, es ist echt eine volle Ehre, besonders nachdem ich jetzt nach dem Kölner Dom hier predigen darf. Ne? War doch so, oder? Letztes Mal hat der Kölner Dom gepredigt. Also der Dom aus Köln, meine ich. Genau. Und davor hat meine wunderbare Frau gepredigt. Und das war richtig gut. Ich war so stolz auf sie. Ich dachte mir, Mann, ich habe 20 Jahre mehr oder weiß ich was, 30 Jahre Predigererfahrung und die macht es einfach in einem ersten Wurf so hin, wo ich dafür geackert habe. Und also ich bin jetzt so hier in dieser Linie. Und heute Abend, also ich habe 4 Kinder und eine wunderbare, reizende Tochter. Also meine eine Tochter ist heute da. Wo bist du, Jelita? Zeig dich mal kurz. Ja, Jelita, du bist... Ich bin dein Fan, du bist einfach total super cool drauf und das hübscheste Mädchen sowieso, das es gibt. Und ich freue mich, dass du mir immer hinterher reist und meine Predigten hören möchtest. Richtig gut. Ja, ich habe dann nochmal gefragt bei dem Team hier vom Plus-Gottesdienst, über was ich predigen soll. Und dann hieß es, also Reinhard, weißt ja, ne, darfst über alles predigen, aber nicht über 25 Minuten. Und... Nachdem ich nämlich letztes Mal vor langer Zeit hier gepredigt habe und die Techniker irgendwie, weiß ich nicht, auf der Website stand dann 40 Minuten oder irgendwie plus 40, da dachte ich, nee, die haben irgendwie das Band laufen lassen, kann nicht sein. Aber irgendwie war das dann doch eine längere Predigt, habe ich dann auch gemerkt, als ich ging, sagten die Leute, ja, schön, dass du da warst, Reinhard. Ja. War dann so ein bisschen verhalten, so alles so und ich so, oh. So habe ich mich also wirklich auf den Knien vorbereitet, 25 Minuten, aber da ich keine Uhr hier sehe, weil alles mich so blendet, ja, der Heilige Geist soll es machen. Und die liebe Petra hat dann auch gesagt, Reinhard, predige doch über Hebräer 11. Und ich so, yes, Hebräer 11, das sind so, ja, ich dachte sofort an Hall of Fame, ja, oder Hall of Faith. Wer von euch war schon mal bei dem Walk of Fame in Hollywood? Jemand schon mal Hollywood gewesen? Ja, Simon, du warst bestimmt schon überall auf der Welt. Okay. Also da war ich auch mal und da waren diese Sterne, ne, von den Movie-Stars und so. Und das gibt es also auch im christlichen Bereich, nur noch viel besser. Hebräer, Brief im Kapitel 11, da sind diese Männer und Frauen Gottes beschrieben. Einfach Hammer, was die erlebt haben. Ja, da geht es zum Beispiel Noah, ja, baut da ein Riesenschiff, packt da alle Tiere rein und so und glaubt einfach Gott. Und Abraham, ja, glaubte Gott, dass er noch mal ein Kind kriegt mit 100 Jahren und durch seinen Glauben hat Gott ihn da belohnt. Gut, dass einige von euch, die hier sind, nicht bis 100 gewartet haben. Marvin, Robin, ich sehe euch. Einige Babys sind hier. Richtig cool, dass hier auch die Babys schon wieder hier zum Plus-Gottesdienst kommen. Das ist doch richtig nachwuchsmäßig cool. Und dann dachte ich so, im nächsten Slide dachte ich so, okay, Hall of Faith, an was erinnert mich das? Da dachte ich, als kleines Kind war ich mal an der Donau, ich komme ja aus Bayern, da fließt die Donau und übrigens, und da gibt es die Walhalla. Ja? Ich könnte mich fragen, wer war bei der Walhalla, wahrscheinlich noch niemand bei der Walhalla. Gibt es da noch nächstes Slide? Genau, das ist so ein hammerfettes, monumentales Gebäude, sieht aus wie so ein griechischer Tempel und innen drin sind dann so ganz wichtige deutsche Persönlichkeiten, die Deutschland geprägt haben, mit diesen Büsten hier. Nächstes Bild. Genau, da dachte ich so, ja, da möchte ich auch drin sein, ja, richtig cool. Die Walhalla, die Hall of Fame und also jetzt nicht an Asterix und Obelix denken, ja, das war die Walhalla, glaube ich, oder Falballa, das ist Walhalla. Auf alle Fälle, dachte ich so an Mose, ja, also im 11. Kapitel vom Hebräerbrief, nächstes Slide bitte, da lesen wir von Mose. Einfach auch so einer von diesen, die da so ab so in dieser Hall of Fame, Hall of Faith drin sind. Er vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Ja, also ihr kennt die Geschichte, wurde aus dem Wasser gefischt, alles inszeniert von der Mutter und der Tochter. Kleines Baby, ja, so wie der Ole, der heute hier ist, so winzig klein. Und dann wird das so ins Schilf da gelassen, in so einem Körbchen und die Prinzessin, ja, vom Pharao, die Tochter, und man sagt, dass es so die einzige Tochter war und die hatte selber keine Kinder. Also der wächst dann am Hof auf, am Königshof, am Machtzentrum der Welt, kriegt die beste Ausbildung, die es gibt, richtig cool. Aber als er dann erwachsen war, ja, 18. Geburtstag, sagt er, nein, ich will nicht länger Sohn der Pharaos Tochter sein. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Wow. Wie kann es sein, dass er schon damals, 1000 Jahre vor Christus, Christi Geburt, tausende von Jahren, dass er damals schon Schimpf und Schande für Christus auf sich nahm? Ja, wir sehen das im Alten Testament, dass viele Menschen, die wirklich nah an Gott dran waren, haben gewusst, dass Gott einen Retter schicken würde. Sie haben in einer gewissen Weise in ihrem Geist, vielleicht hatten sie Visionen von Gott oder so, vielleicht hat Gott ihnen persönlich gesagt, Jesus schon gesehen, er war ja schon da, er war nur noch nicht als Mensch auf der Erde. Und so hatte Mose diesen Blick, ja, er rechnete mit Gott, er sah auf Gott, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und das hat ihm eine unglaubliche Kraft gegeben. Nächstes Slide, dass er gesagt hat, die Schätze von Ägypten, ja, und das war schon richtig viel. Also das war so richtig so ein herrliches Leben, wie es nur das Fleisch, also die Lust des Menschen sich vorstellen kann. Also Frauen ohne Ende und Essen ohne Ende und einfach nur Macht haben. Also alles was so der Mensch sich ohne Gott so vorstellt als ein gelungenes Leben. Und also im Extremen jetzt natürlich. Aber diese Schätze Ägyptens, da am Hof von Ägypten zu sein, das vielleicht sogar der Nachfolger zu werden, der nächste Pharao zu sein, das hat er gesehen, wiegt nicht viel, ist nicht viel. Für mich ist diese Schmach und Schande für Jesus schwerer. Ja? Verlacht, verspottet zu werden, fliehen zu müssen, ja, in der Wüste zu leben, allemal besser. Warum? Weil er, zwei Dinge, weil er die Belohnung gesehen hat. Er hat die Belohnung gesehen, die ewig ist und nicht das kurze, prickelnde Leben, das dann irgendwann auch ganz schnell wieder vorbei ist. Ja, und dann geht es so weiter mit den Männern und Frauen des Glaubens hier in diesem Kapitel. Und dann sagte mir die Petra noch, ja, Reinhard, cool wäre, wenn du so über den letzten Teil von Hebräer predigen würdest. Da heißt es nämlich dann, was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Wow, das ist doch richtig cool. Habe ich gedacht, darüber predige ich gerne. Und dann sagte Peter, nein, noch weiter, lies mal weiter, Reinhard. Und dann heißt es, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Ich so, warte mal, Petra, nein, das passt nicht zu einem Gottesdienst, wo wir doch auch Menschen erreichen wollen, die da gleich nach Hause laufen und sagen, nee, also das ist ein bisschen brutal hier. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt, misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Passiert übrigens auch gerade jetzt über 200 Millionen Menschen in der Welt, die Christus an Christus glauben, erleben das Gleiche. Man legte sie in Ketten, warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet, mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt, misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum. Sie mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebenszeiten noch nicht. Und doch erfüllte sich, sie haben das nicht gesehen. Es gab kein Happy End in ihrem Leben. Und irgendwie sind sie als Vorbilder für uns hier. Und wir dürfen irgendwie was lernen von ihnen. Und das hat mich schon herausgefordert. Wo ich mir dachte, oh wei, oh wei. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich den Leuten, die mir zuhören, erstmal sage, holt mir eure Scheren raus, ja, vielleicht könnt ihr sie noch gebrauchen, ja. Denn im Hebräerbrief, da gibt es so Stellen, die sind richtig schwierig. Die möchte man am liebsten mit der Schere rausschneiden und sagen, nee, das passt nicht in meine Bibel rein, ja. Da heißt es dann von einem Gott, also abgesehen hier von Zersägen und Foltern, Steht dann auch noch drinnen, ja, wenn du den nächsten Kapitel, man muss hier immer den, so einen Text auch im Kontext anschauen, was steht vorher, was steht nachher, dann siehst du dann, dass uns ein Kampf verordnet ist und dass wir noch gar nicht bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde widerstanden haben. Hier steht drin, wen der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Spätestens hier, ja, Schere rausholen. Passt doch nicht rein, oder? Wir haben doch gerade von dem lieben Gott gesungen und warum schlägt uns Gott? Wie kann ein liebender Gott uns schlagen? Warum braucht er für die Erziehung Schläge? Was ist hier los? Und dann geht es ja noch weiter. Und da kommt noch so einiges, dass zum Beispiel der Herr ein verzehrendes, also ein Feuer ist, ein verzehrendes Feuer, ein Feuer, was Dinge wegnimmt, was vernichtet, nicht uns vernichtet, ja, außer eines Tages haben wir nicht, wie hier steht, Buße getan. Wow, dann habe ich mir gedacht, wie bringe ich das auf einen Nenner? Ich meine, hallo, wir haben doch alle Instagram. Wir haben doch alle unsere Lieblingsprediger. Und da können wir doch einfach sagen, also wenn das jetzt in den Plusgottesdienst so in diese Richtung geht, nee, dann bleibe ich lieber bei meinem Insta-Prediger, weil der predigt nie über die Hölle, der predigt nur über die Liebe. Dann fühle ich mich immer so richtig bestätigt, wenn ich zuhöre. Und ich habe mir so gedacht, wir müssen uns mal unterhalten, gemeinsam, welchen Stellenwert das Wort Gottes in unserem Leben hat. Ob es wirklich hier ein Wort ist, das der Allmächtige zu uns spricht und vor dem wir uns irgendwie noch unterordnen, vor dem wir noch sagen, okay, dein Wort, Herr, dein Wort gilt. Und meine Meinung und mein Verständnis, meine Erkenntnis ist nur ein Teil, aber dein Wort soll in meinem Leben hineinsprechen können. Kann es das noch? Kann das Wort Gottes uns noch ein bisschen aufrütteln, uns noch ein bisschen den Schlafraum, ein bisschen wachrütteln, ein bisschen durcheinander bringen? Oder haben wir gleich die Schere dabei? Oder gleich unsere Brille, mit der wir sagen, nee, mein Prediger auf Instagram, der sagt das. Ich habe den Leuten hier gesagt, das wird eine herausfordernde Predigt. Kannst du sagen, ja, Reinhard, hier, lies doch mal richtig, hier, Hebräerbrief, da steht doch drin. Ja? Wir kommen nicht, ja, Kapitel 12, wir kommen nicht zu diesem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte. Wir kommen nicht, steht hier, zur Dunkelheit, zur Finsternis, zum Ungewitter. Und wir kommen auch nicht zu dieser Stimme, bei denen die Hörer baten, ja, also hier Berg Sinai, ja, und dann sollte Mose da hochgehen und das Volk Israel sollte eigentlich nahe treten, aber die haben dann gesagt, nein, wir wollen da nicht zuhören, das ist zu schrecklich, die Stimme. Hey Reinhard, bitte, 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 das ganze Wort Gottes, nicht hier so einseitig Hölle und Feuer predigen. Aber dann heißt es dann doch wieder, dass wir, ja, natürlich zum Berg Zion kommen, aber wir kommen zu Gott, dem Richter, steht hier, über alle. Wir müssen aufpassen, dass wir den nicht abweisen, der redet. Gott redet zu uns. Und wir müssen auf seine Stimme hören, die zu jener Zeit schon die Erde bewegte. Da hat es gedonnert und gebebt, ja. Da war ein Erdbeben. Nun aber hat er verheißen und sagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Und dann heißt es, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen, mit Scheu und Ehrfurcht. Das ist jetzt Luther wieder. Also mit Angst und mit Furcht, mit Ehrfurcht, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. So, und jetzt habe ich mal im Griechischen nachgeschaut. Und leider komme ich da auf keine anderen Worte. Ja? Es gibt ja wirklich Prediger, die versuchen dann auch, einer heißt Alice, kommt aus Neuseeland, da habe ich alle seine Bücher gekauft, weil der hat ja nochmal diese Gnade so richtig schön dargestellt und all diese Stellen, die so schwierig sind, nochmal anders erklärt, wie man es richtig verstehen muss. Und versteht mich bitte nicht falsch. Wir haben in Christus wirklich einen gnädigen Gott, das ist unglaublich. Aber Gott hat sich nicht geändert, er ist immer noch ein Richter aller Menschen. Aber das ist so schwer für uns zusammenzukriegen. Und zum einen hat dieser Prediger aus Neuseeland ja auch recht, ja, wer aus dem Hintergrund kommt, dass er so von klein auf immer von diesem zornigen Gott gehört hat, der immer alles gleich straft, so jede kleine Sünde straft Gott gleich, dann braucht er auch mal so das andere Extrem, so dass er hört, ja, Mensch, oh, Daddy, Papi und nichts anderes. Gar nicht sündenorientiert, Gott ist nicht sündenorientiert, er ist gnadeorientiert und das tut so richtig gut und das sollen wir auch erfahren. Aber dann gibt es auch eben einen Gott, der uns erzieht, zwar in Liebe, aber tut es auch manchmal weh. Und dann passieren Dinge in unserem Leben, die passen nicht rein bei uns mit diesem Gott, der doch immer so schön lieb ist und alles gut für uns tut und oh, ein paar Halleluja. Was machen wir damit? Warum fällt es uns so schwer, das zusammenzubringen? Ich denke, es fällt uns sehr schwer, weil uns fehlen die Vorbilder, nicht wahr? Also ich selber als Vater von 4 Kindern, ich schaffe es ja auch nicht, beides zu sein. So 100% autoritär im positiven Sinne. So, ich war mal in den USA und dann, oder ein paar Mal schon, und dann habe ich schon gesehen, weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, war ein bisschen her, wo dann die Kinder zum Papa gesagt haben, yes, sir, ja, oder die Väter das erwartet haben, dass die Kinder sagen, yes, sir. Und ich dachte damals, wie durchgeknallt, wie abgedreht, wie völlig daneben. Jetzt habe ich Kinder und denke mir, nicht schlecht, ja, wenn die Kinder gehorsam sind, zum Papa sagen, yes, sir, wird gemacht, jawohl, du hast es gesagt, wird gemacht, wird nicht diskutiert. Und dann denken wir manchmal so, ja, Autorität heißt, mal ausdiskutieren alles, ja, ausdiskutieren bis zum Letzten und am Ende dann mach doch eh, was du willst. Das ist schwer, das zusammenzukriegen. Ein Vater, der Richter ist, König ist und gleichzeitig Daddy, Papa, bester Freund. Uns fehlen die Vorbilder. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir damit kämpfen und meine Generation vor mir, ja, die hat so natürlich auch durch die Gesellschaft geprägt, so diesen strengen Gott, viel darüber gesprochen und dann wurde ich sowieso erzogen dann in der anti-autoritären Welle und dann war autoritär völlig out und dann kam auch das Gottesbild ja immer mehr so in, ja, Gott ist Kuschelpapa und so weiter und dann fast schon Richtung Kumpel. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wir schon da einige Jahrzehnte mitarbeiten, so Gottes Liebe zu verstehen und hängen an der Gottes Liebe und verstehen manchmal noch nicht, dass Liebe mehr bedeutet, als Gott macht die Augen zu und lässt 5 Grad sein. Und denke ich mir so, als ich im Lobpreis stand, dachte ich mir, aber eine Generation wird es kapieren. Und ich empfinde, es ist eure Generation. Ihr werdet es kapieren. Gott wird euch Offenbarung geben, wie Gott ist. Dass wir, Philipper 2, unsere Rettung suchen mit Furcht und Zittern. Da steht eben auch im Griechischen nichts anderes drin. Dass wir vor diesem mächtigen Gott niederfallen und sagen, Gott, ich will nicht sündigen vor dir. Ich will mein Leben nicht für mich leben und dich noch als Sahnehäubchen obendrauf. Ich will dich, Jesus, wirklich, so wie du bist und nicht so, wie ich denke. Ich glaube ganz gewiss, dass wir da Offenbarung kriegen werden von Gott. Wenn wir Ton sind und er ist der Töpfer, dann darf er doch machen, was er will, oder? Wenn er der Schöpfer ist, dann darf er doch sein Wort sprechen, auch wenn es unbequem ist, oder? Oder ist unsere Meinung höher als das Wort Gottes? Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in unserem Leben? Und ich muss sagen, ich bin da vielleicht der Allerschlechteste von euch allen. Ich kriege das auch nicht immer hin. Aber wenn ich eins möchte, dann ist das, ganz nah bei Jesus zu sein. Irgendwie haben das diese Glaubensvorbilder geschafft, obwohl die im Alten Testament gelebt haben. Die hatten noch gar nicht den Heiligen Geist in sich, die hatten noch gar nicht Jesus in sich. Aber irgendwie haben die es geschafft, zu sagen, mir ist die Beziehung mit Gott, die Nähe mit Gott so wertvoll, dass sie sagen, okay, dann lebe ich halt ohne Heimat, lasse ich mich halt verhöhnen. Ich halte lieber an Gott fest, als Freiheit zu haben. Und wie viele Freiheiten gönnen wir uns denn hier in unserer Gesellschaft als Christen? Manchmal habe ich den Eindruck, auch von mir selber, ich will beides, ja? Ich will beides. Ich will auf dieser Seite der Herrlichkeit will ich alles haben, was es gibt an schönem Leben. Ich möchte nicht hier so heimatlos leben, möchte auch nicht herumirren in der Wüste oder mich verstecken. Möchte tolles Leben haben hier und dann aber auch die fette Belohnung im Himmel. Irgendwie möchte ich beides. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es nicht so ganz passt. Zumindest nicht, dass unser Herz beides will. Das geht nicht. Was am Ende rauskommt, kann natürlich sein, dass es dir geht wie Leute, die du vielleicht als Vorbild hast. Die haben Hall of Fame, die schreiben die besten Lobpreislieder hier auf der Erde und im Himmel kriegen sie fette Belohnung. Mag ja sein, aber hat nicht Jesus gesagt, Petrus, es geht dich gar nichts an, wie es Johannes gehen wird, du folge mir nach. Und wenn du älter bist, dann wirst du gefesselt werden, du wirst zur Schlachtbank geführt werden, wirst für meinen Namen sterben. Das habe ich so entschieden. Ich weiß nicht, wie diese Männer es geschafft haben oder diese Frauen. Hier, sie wurden mit der Säge qualvoll getötet. Ich kann mir nur vorstellen, dass ihre Beziehung mit Jesus so eng war, also mit Jesus, ja, als noch nicht ins Fleisch gekommene, mit Gott so eng war, dass sie gesagt haben, ich bin so erfüllt von der Liebe Gottes, ihr könnt mich zersägen, aber dann wird jedes Teil von mir euch noch weiter lieben. Ich kann mir vorstellen, dass sie sowas gesagt haben. Und ich möchte gern dahin kommen, dass ich auch sowas sagen kann. Ich möchte nicht mit der Sünde spielen. Ich möchte nicht das leichtfertig hinnehmen, das Blut Jesu. Ja, habe ich halt Ablassbrief in der Tasche. Ich glaube euch, dass ihr das auch nicht wollt. Dass keiner hier ist, der sagt, ein Bein in der Welt, ein Bein im Himmelreich, im Reich Gottes, und mal gucken, wie weit ich in der Welt sein kann. Was heißt Welt? Ja, wie weit ich die Dinge tun kann, die die Welt, die Menschen ohne Gott als gut empfinden, die aber völlig gegen Gottes Prinzipien und Werte gehen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch das bewusst will, aber sind wir manchmal nicht so, dass wir uns fragen, wie weit kann ich gehen? Ist das schon Sünde? Ich würde auch niemals mit meiner Frau Angie spazieren gehen, irgendwo an einer schönen Stelle, wo viele Leute spazieren gehen und sagen, Angie, wie lange darf ich anderen hübschen Mädels hinterher schauen, ohne dass es dich stört? Sag mir doch, wie lange kann ich das tun und wie oft? Würde ich doch niemals machen, würde mir nie einfallen. Und doch, es ist immer wieder so, dass wir meinen, ja, es ist so wunderbar, dass wir dieses Blut von Jesus haben, dieses Opfertod, das gibt mir dann immer wieder ein reines Gewissen, eine reine Seite im Buch des Lebens. Das ist ja auch so, aber ist es wirklich so beliebig? Ist es wirklich so beliebig? Können wir mit dieser Beliebigkeit wirklich Vorbilder werden für die nächsten Generationen nach uns? Ich habe mal in irgendeinem Gottesdienst, ich glaube, es war sogar in einem Plus-Gottesdienst gepredigt über kleine und große Sünden. Dann bekam ich nachher ein Feedback über WhatsApp. Ich freue mich immer über Feedback, besonders wenn es kreativ ist. Reinhard, gibt es das wirklich? Wo ist das in der Bibel? Kleine, große Sünden. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und ich dachte mir so, das kann man natürlich von verschiedenen Seiten betrachten. Also wenn ich Sünde einfach nur als Zielverfehlung sehe, aus der Bogenschützensprache, dann kann man natürlich sagen, ja, der Pfeil hat nicht ins Bullseye geschossen, ins Schwarze, sondern so knapp daneben. Und andere hat weit verfehlt, ja. Aber das setzt ja voraus, dass ich schon da bin, dass ich schon will. Ich will ins Schwarze treffen. Wie ist es denn, wenn ich einfach nur richtig rebellisch bin und sage, Gott, ich habe keinen Bock, ich mache, was ich will, aber nachher komme ich wieder zu dir und dann gibt es wieder Schwamm drüber, Blut drüber. Was ist denn dann mit der Definition von Sünde? Gibt es dann kleine und große Sünden? Ich leiste mir mal was Kleines, Gott, nachher komme ich wieder zu dir. Ich meine, überleg mal, wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst, der ein Problem mit Sünde hat, also irgendwie von Adam und Eva abstammt, vom Sündenfall, alle anderen Menschen kommen vom Mars oder von irgendwoher. Und du machst irgendwas Egoistisches, ja, also du lebst nur für dich, und also nichts Schlimmes, bringst keinen um, keinen Ehebruch, keinen Mord, nichts, also wirklich nur so. Das wäre sicherlich trotzdem Sünde. Zielverfehlung, das wäre also nicht, was Gott für dich will, dass du einfach nur für dich lebst und dich denkst. Du im Mittelpunkt, du auf dem Thron deines Lebens sitzt. Und dann stehst du da an Golgatha und siehst, wie Jesus kurz davor ist, ans Kreuz genagelt zu werden, für dich, weil er für jede Sünde, ob groß oder klein, das gleiche Opfer gezahlt hat. Würdest du dann sagen, oh ja, Herr Gott, das ist jetzt wirklich, das passt jetzt gut, gut, dass du dich jetzt hier ans Kreuz nageln lässt. Hey, liebe Leute, und ich bin hier, ich sitze hier mit euch, predige zu mir selbst. Wir können nicht denken, dass wir mit diesem heiligen, gewaltigen Opfer Jesu irgendwie einen Kuhhandel machen können. Wir können auch nicht denken, dass wir ja unser Leben für uns selbst leben können und dann am Ende noch gut rauskommen. Noch keiner lag auf seinem Sterbebett und hat gesagt, hätte ich doch noch ein bisschen mehr auf Sicherheit geachtet. Hätte ich doch weniger Missionseinsätze gemacht. Die waren schon echt gefährlich. Da habe ich mir mal das Bein gebrochen und seitdem humpel ich. War es nicht wert. Hätte ich doch ein bisschen mehr Netflix geguckt. Weil irgendwie wäre mein Leben dann bunter gewesen. Keiner wird das denken. Und ich sage dir eins mit Furcht und Zittern, es gibt einen zu spät. Ja, kannst du sagen, natürlich, dann kommt ja der Himmel, ist ja sowieso alles vorbei, ist ja völlig egal, was auf Leben auf der Erde war, dann haben wir Flügel und dann singen wir mit Harfen auf Wolken. Nein, ihr Lieben, wir hätten doch nicht diese Ermahnungen. Hebräer sagt, ermahnt einander. Achtet darauf, dass keiner von euch abfällt vom Weg. Richtet die müden Hände auf, die wankenden Knie. Schaut drauf, dass keiner von euch strauchelt, sondern vielmehr gesund wird. Achtet aufeinander. Das wäre doch alles gar nicht nötig, wenn alles beliebig wäre. Nein, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät, wo wir erkennen, Mann, hätte ich doch in meinem Leben was für Jesus riskiert. Ich möchte noch ein Beispiel zu erzählen. Dann muss ich wohl auch schon zum Schluss kommen. Also, wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich in letzter Zeit sehr viel von Lesbos rede, weil ich einfach in so einer Gruppe bin, WhatsApp-Gruppe, wo jeden Tag aktuelle Nachrichten kommen von diesem Wahnsinns-Camp auf dieser kleinen Insel Lesbos, Griechenland, die einfach zufällig ganz nah an der türkischen Grenze ist, also Küste, ja, ganz nah an der türkischen Küste, bei gutem Wetter, 40 Minuten im Schlauchboot, kommen täglich Flüchtlinge an, hauptsächlich Afghanen und Syrer, alles Muslime, die kommen da an, Todesgefahr, völlig zerschunden und kaputt und werden in so ein Lager gefercht, das für 1200 Leute ausgelegt ist. 20.000 Menschen können nachts nicht schlafen, weil man sich gegenseitig beklaut. Nachts werden Frauen vergewaltigt. Die Leute haben ja schon so viel Schlimmes erlebt. Haben gesehen, wie Leute ertrunken sind, wie Bomben eingeschlagen sind und die Lieben. Das ist einfach unglaublich. Und da, ob es glaubt oder nicht, da ist seit 12 Jahren eine Gruppe, die dort hilft, in diesem Camp. Und das sind Mennoniten und auch Amish-Leute. Ja? Das sind die Leute, die sagen, wir steigen nie in ein Auto ein, ja? Die Amish. Und Mennoniten teilweise auch sehr, sehr nicht so auf der modernen Welle. Ja? Und wenn du dann die Bilder anschaust, siehst du wieder Mädels, junge, also viele Mädchen dabei. Aber bei den Mädchen sieht man es halt, weil die tragen halt dann Röcke. Ja? Jungs tragen halt keine Röcke. Also die Mädels haben dann so lange Röcke an, die du eigentlich in Deutschland selten siehst, so richtig lange Röcke. Und dann haben sie noch ihr Haar so mit einem Kopftuch verknotet. Das ist ihre Kultur. Das bringen die mit. Ich weiß noch nicht, wie die dann nach Lesbos gekommen sind, ohne Flugzeug und Schiff, vielleicht geschwommen, aber immerhin, sie sind da. Und das schon seit vielen Jahren, natürlich immer im Wechsel. Ja, auf alle Fälle habe ich so gedacht, interessant. Mit unserer Brille, oder vielleicht rede ich auch nur von mir selber, ja, würde man sagen, oh ja, wie gesetzlich, ach, die haben so lange Röcke an. Ja, ein bisschen uncool, ja, passt ja gar nicht und so, heutige Zeit. Und stell dir mal vor, du gehst da hin und Gott sagt zu dir, der allmächtige Gott, der reden darf, was er will zu dir, der dir befehlen darf, was er will, weil Gott ist, weil dich geschaffen hat, der sagt zu dir, geh nach Lesbos. Da gehst du hin und du bist so richtig auf den Ohren hast du voll den Hillsong Praise drauf und sagst, yeah, Mauern einreißen mit Jesus. Ja, und dann begrüßen dich diese Frauen da mit den langen Kleidern und du sagst, na ja, ich zeig euch mal, was ich, zeig euch dann mal. Ja, morgen geht's dann richtig los. Und dann hast du eine ganz schlechte Nacht und der Kaffee schmeckt auch nicht und irgendwie bist schlecht gelaunt, Internet funktioniert auch nicht, kannst du gar keine Story posten, fühlst dich wie nichts und dann kommen da diese Frauen, die so viel Schlimmes erlebt haben und du sollst ihnen was weitergeben. Hast du dann was für sie? Ist dein Glaube stark? Hast du was für sie? Ich weiß es nicht, aber das wäre so ein Test. Das wäre so ein Test für mich. Und dann siehst du diese Frauen von den Mennoniten, die in Liebe und Hingabe diesen Frauen dienen, die trösten können, ihr Baby gerade gestorben. Und ich erzähle hier echte Geschichten. Und die können trösten, die können was weitergeben. Und plötzlich ändert sich alles, das ganze Bild. Und du sagst, wow, wie cool. Und ich dachte, das wäre uncool. Ich schließe mit den Worten aus Offenbarung. Da sagt Jesus zu der Gemeinde Laodicea, hey, du denkst, du bist reich. Du denkst, du bist reich, aber eigentlich bist du nackt und arm und jämmerlich und schwach. Keiner von uns möchte da so bewertet werden von Gott. Aber lass uns doch den Heiligen Geist mal an uns ran und sagen, Herr, ich möchte, dass du mir sagst, ob mein Glaube standhält, ob mein Glaube stark ist, dass ich sage, ich schaue auf dich und nicht auf die Belohnung hier auf der Erde, auf das, was cool ist, was ich kriegen kann, sondern ich möchte die Belohnung im Himmel haben und ich möchte durchhalten, Herr, und ich möchte alles geben und ich möchte ernst machen mit dir und ich möchte meine Rettung mit Furcht und Zittern suchen. Und wenn wir jetzt in Lobpreis gehen, Stichwort, dann, dann habe ich mir so gedacht, ich weiß nicht, ich kenne das aus den USA, ich habe da mal ein Jahr gelebt, da war diese Treppe nicht nur eine Treppe, um hochzugehen, da war das auch eine Treppe, wo man sich hinknien konnte und vielleicht auch da zum Kreuz oder vielleicht kannst du dich auch an deinem Platz hinknien, aber ich denke, je mehr du hinausgehst für Jesus, desto mehr wirst du ihn empfangen. Gott sagt dann in diesem Wort in Offenbarung, und ich klopfe an deine Tür und mach auf, denn ich will mit dir bei dir reinkommen und will mit dir essen gemeinsam, Gemeinschaft haben. Er sehnt sich nach dir, wie verrückt, das haben wir gerade gesungen. Er sehnt sich sowas nach dir. Er möchte nicht, dass du nackt und arm bist und schwach. Aber dazu muss die Beziehung zu Jesus stimmen. Dazu musst du dich auf die Suche nach Jesus machen in deinem Leben. Lass uns das jetzt auch tun in diesem Lobpreiszeit. Dass wir sagen, Herr, vielleicht ist wirklich an der Zeit, umzukehren. Umzukehren in deinem Leben. Zu sagen, ich kehre um, ich bin auf dem Holzweg, ich habe erkannt, dass Gott mich zu höherem berufen hat. Ich habe erkannt, dass meine Beziehung zu Jesus eigentlich sehr oberflächlich ist. Ich möchte hier niemanden rausstellen, bloßstellen. Keiner ist besser als der andere. Aber wir brauchen Jesus so sehr. So sehr. Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du meine schwachen Worte benutzt, um deinen Willen unsere Herzen zu schreiben. Dass wir unseren Willen am Kreuz ablegen und unsere Urlaubsplanung und unsere Geldausgaben und unsere Träume und Visionen und was uns hilft und nützt und aufbaut und gut tut und Spaß macht und gute Vibes gibt, sondern dass wir sagen, Herr, es geht um dich, Jesus, und ich will nur dich und ich will mit dir sein, Jesus. Ich möchte nicht einen weichgewaschenen, weichgespülten Plastik-Jesus haben, sondern dich erleben, weil du lebst und du sagst, du klopfst an mein Herz und du willst Gemeinschaft haben. Lass uns so in den Lobpreis gehen und füreinander beten und sicherlich gibt es hier auch Gebetsteams, die für dich beten.